SWR 2 Tandem.
In der Ukraine herrscht Krieg. Wäre das vor 2 Jahren schon so gewesen, dann hätte Inge Kauter ihre Reisepläne gewiss verworfen. Sie wollte schon lange in die Ukraine fahren, um einem ganz anderen, längst vergangenen Krieg nachzuspüren. Denn die Wunden, die er geschlagen hat, schmerzen immer noch. Der Moment, als im Februar 1943 die Nachricht vom Tod ihres Bruders eintraf, ist für Inge Kauter unvergessen. Gefallen in Ochotschaje, hieß es. Das Grab des Bruders. Was Inge Kauter in der Ukraine sucht. Von Michael Solotz.
Ein Verkehrsflugzeug nach Kiew. An Bord mein Freund Martin mit seiner Tante Inge. Sie wollen zu Erich, der vor 70 Jahren starb. In der Ukraine. Als Soldat. Ich bin skeptisch, was so eine Reise soll. Dann komm doch mit, hat Martin gesagt.
Ich glaube, es ist eine Art Abschied. Ich weiß nicht, ob ich es mehr für den Erich mache oder mehr für mich. Ein bewusstes Dortsein, auch wirklich die Grabstelle genau zu finden, auszumessen mit dem Zollstock, wo auf diesem riesigen Grasfeld liegt der Erich. Und dann zu sagen, ja, ich bin jetzt dort gewesen und ich hoffe, er kann in Frieden ruhen.
Und irgendwie ist es sehr traurig, wenn ein Grab da weit weg ist und man weiß jetzt, wo er ist, wo er umgebettet worden ist und niemand von uns allen war da.
Tante Inge fällt auf. Mädchenhaft schlank, Seitenscheitel, Seidenschal. Nächsten Winter wird sie 78. Der tote Soldat war ihr Bruder. Neffe Martin hat ihn nicht mehr gekannt. Er ist Jahrgang 56, Fotograf. Nach 1,5 Stunden landet die Maschine in Kiew. Erich hat damals länger gebraucht. Und nach ihm ist keiner von der Familie mehr so weit vorgedrungen nach Osten.
Die Fragen, ja, wo ist es eigentlich? Wo ist der Erich? Wo hat sich das alles abgespielt? Warum hat man nun all diese Soldaten dahin gebracht? Was hatten die da eigentlich überhaupt zu suchen? Wie wird die Bevölkerung jetzt darauf reagieren, wenn da so Deutsche ankommen, die einen Soldaten suchen, einen Angehörigen, einen Bruder, einen Vater, einen Sohn? Wird da ein Hass da sein?
Ich will es begreifen können. Ich werde es wahrscheinlich nie begreifen, aber ich will dem näher kommen können. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Reise mit vielen Leuten gesprochen und ich habe immer wieder gemerkt, wie belastend es für sie ist, dass sie nicht entweder den Sterbeort oder auch den Gräberort besuchen konnten, weil das viel genommen hätte von einer gewissen Spannung, vielleicht auch von einer eigenen Verletztheit, die bei vielen da ist.
Mein lieber Erich, wie geht es dir? Wir haben seit letztem Sonntag keine Post mehr von dir und ich meine, es sei bald ein 1/2 Jahr. In Gedanken bin ich viel bei meinem Buben. Wir sind ja alle in Gottes Obhut und wenn es sein Wille ist, sehen wir einander wieder. Deshalb, gell, lieber Erich, bitte bete abends und morgens, dann geht alles viel besser. Hast du genügend zu essen? Stalingrad hat uns alle ganz erschüttert. Weißt, Erich, ich wäre doch sehr froh, wenn der Krieg aus wäre. Aber jetzt ist es so und da wollen wir alle recht tapfer sein. Schreibe bald. Und Gott behüte und beschütze dich, mein lieber Erich. Auf Wiedersehen mit Gruß und Kuss. Deine Mutter.
Mühlacker an der Enns, Februar 43. Die kinderreiche Familie Kauter hat hier Auskommen mit einer Bäckerei in der Nähe vom Bahnhof. Haltende Züge wie der Orient-Express kriegen die frischen Brötchen ans Gleis gebracht. Der 18-jährige Sohn Erich ist im Krieg, gerade erst seit 4 Monaten. Da schickt sein Kompaniechef einen Brief.
Meine Schwester Else war also dabei, einen Brief zu öffnen, der gerade angekommen war. Ich sollte eigentlich gleich in die Schule Und dann plötzlich sehe ich, wie sich ihre Haltung verändert. Sie ist wie erstarrt und fängt an zu weinen. Und sie hat dann gelesen, was da stand.
Ihr Sohn Erich war stets ein guter Kamerad und Soldat. Am 15.02.1943 wurde er in einem Heldengrab bei Ochotschaje, einem kleinen Ort südlich von Charkow, mit militärischen Ehren beigesetzt.
Die Mutter saß auf einem Stuhl im Wohnzimmer und wir kleinen Kinder, also die Sigrid, ich, auch die Else war dabei und wahrscheinlich auch unser kleiner Bruder, der Gerhard. Aber wir sagten dann zu unserer Mutter, aber du hast doch noch uns.
Der Name brennt sich ein in das Gedächtnis der Familie. Ochotschaje, ein kleiner Ort südlich von Charkow. Bäckermeister Kauter wird nicht fertig mit diesem Heldentod. Sein Sohn sollte das Geschäft übernehmen, nach dem Krieg.
Mein Vater stand am Ofen. Es gab da eine Grube und er war dabei, da waren es die Brezeln oder sonst was da in den Ofen zu schieben und plötzlich musste er ganz schnell weg. Also er hat da einen Schwächeanfall bekommen. Es war noch ein Geselle in der Backstube. Und ich erinnere mich, dass mein Vater dann also ganz rasch nach Pforzheim geschafft wurde. Vielleicht schon ahnend, dass er nicht mehr zurückkommt. Meine Mutter kam dann aus Pforzheim zurück. Als sie wieder hinging, war der Vater schon tot. Also meinen Vater habe ich eigentlich dann auch nie mehr gesehen.
Kiew Hauptbahnhof, am frühen Morgen. Wir haben für die Tage einen Übersetzer, der sich rührend um uns kümmert. Alexei, 29, Philosoph. Er hat ein Jahr in Berlin gelebt. Das Ziel unserer Reise rückt näher. Die Nacht war kurz. Inge ist noch müde.
Fahrkartenkontrolle ist da. Ach, und hier gibt es blühende Kastanien.
Der Zug rollt durch eine kleine Station. Wie ein Zinnsoldat steht die Bahnwärterin vor ihrem Häuschen, die Kelle gehoben. Eine andere Frau kehrt mit einem Reisigbesen den Bahnsteig. Eigentlich hübsch hier.
Ein Friedhof.
Wie kommen wir da plötzlich auf die Juden?
Als Kind habe ich der Familie Emmerich in Mühlacker, der Fabrikantenfamilie, Morgenbrötchen ins Haus gebracht. Ich ging dann also vom elterlichen Geschäft aus über die Straße in den Fabrikpark, durchquerte den bis zu der Villa und brachte das dieser Familie. Eines Tages kam ich da oben an und dann war alles verschlossen und dann kam ich zurück und sagte ja, also was, warum und was ist da los? Und dann war ja, also die sind nicht mehr da.
Alfred Emmerich, Unternehmer und Wohltäter seiner Stadt. Seine Schmuckfabrik wird arisiert, sein Vermögen entjudet. Die Familie flieht nach Frankreich. Nicht weit genug. Ihre Spur Ende 42 in Auschwitz. Im selben Jahr schreibt der frisch einberufene Erich Kauter aus seiner Stralsunder Kaserne einem Freund: Gestern war auch die Wehrmacht auf dem Übungsgelände. Bis die einmal über den Übungsplatz waren, waren wir es dreimal.
Also die Tatsache, dass er bei der SS war, hat mich schon sehr stark belastet. Ich will es mir nicht vorstellen, dass er an Pogromen beteiligt war, aber ich kann das nicht ausschließen. Zum Beispiel hat die ältere Schwester, also meine Tante Else, über diese Rekrutierung gesagt, er ist ja mit 18 dann zur Musterung gekommen. Und weil er über 1,80 groß war, im Prinzip auf die Seite der SS-Anwärter gestellt worden. Meine Tante sagt, er sei stolz darauf gewesen.
Was mich eben auch sehr beschäftigt, das ist eben einfach die Sache, hat er sich in etwas reinziehen lassen, was sein Gewissen belastet hat? Ich hoffe nicht. Aber darauf wird man ja keine Antwort bekommen können.
Wie Inge so zerquält dasitzt, möchte ich sie gerne trösten. Aber was kann ich ihr sagen? Geschichte wird nicht verstanden, sondern gelebt.
Wir hatten ja eine Bäckerei und meine Großmutter hatte ein ziemlich dickes Buch. Na, man stellte sich so vor wie eine Bibel, so dick. Es war das Schuldenbuch, weil die Leute, die eingekauft haben, ihre Brötchen oder ihr Brot nicht mehr zahlen konnten. Und dann ist der Hitler an die Macht gekommen und plötzlich wurde das Buch dünner und dünner und dünner. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Nachgeborener, ich war in der Jungschar oder ich war mit Mitschülern im Verbund, wie hat man sich da mutig gezeigt? Wo hat man gesagt, nein?
Im Nachhinein habe ich eben auch erfahren, dass nicht nur diese großen Schlachten waren, um bei der Eroberung, Wiedereroberung von Charkow, sondern dass es auch in so vielen kleinen Dörfern in diesem ganzen großen Umfeld immer wieder zu Erschießungsaktionen gekommen ist. Das belastet mich. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass mein Bruder da mitgemacht hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich will mir das nicht vorstellen. Wir werden vielleicht mehr davon erfahren. Ich denke, ich hoffe, er hatte den Willen, Nein zu sagen.
Ein altes Wohnhaus im Zentrum von Charkow. Bröckelnder Putz. Am Boden des Hausflurs knöcheltiefe Löcher. Wir haben eine Wohnung gemietet. Die junge Frau von der Agentur kriegt die Tür nicht auf und telefoniert mit ihrer Zentrale. Inge und Martin stehen mit ihrem Gepäck geduldig im Palaver. Dass gerade die beiden sich auf den Weg gemacht haben. Sie sind in der Familie die bunten Vögel. Martin hat lange in Wien und Berlin gelebt. Für Inge wurde Mühlacker mit Anfang 20 zu eng. Sie ging nach Paris. Dort traf sie Kimi, einen jungen Algerier. Sie heirateten und zogen nach Algier. Endlich geht die schwere Tür auf. Dunkle, hohe Räume. Parkett. Dicke Tapeten und jede Menge Stuck aus weißem Schaumstoff. Ein kleiner Ort südlich von Charkow, hieß es vor 70 Jahren in dem Brief. Und plötzlich steht der Name wirklich da, auf dem Schild am Straßenrand. Ochotschaje. Kleine Mädchen in Schuluniformen laufen auf der Dorfstraße. Ein streunender Hund. Unser Fahrer fragt nach dem Weg. Als erster hatte sich Martins Vater beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge nach seinem Bruder Erich erkundigt. Nach seinem Tod stellte dann Martin einen neuen Antrag. Und 2007 teilte der Volksbund mit:
Folgende Angaben können wir Ihnen mitteilen. Name: Erich Kauter. Dienstgrad: Grenadier. Geboren: 1.6.1924, Mühlacker. Truppenteil: 16. SS-Panzergrenadierregiment der Führer. Erkennungsmarke: 10723 SS-DF. Todestag: 10.02.1943, Ochotschaje. In Ochotschaje wurden von unserem Umbettungsdienst 140 deutsche Soldaten aus oberirdisch nicht mehr erkennbaren Gräbern exhumiert und auf die Kriegsgräberstätte nach Charkow überführt.
Ein buckliger Feldweg. In der Mittagsglut dösen vereinzelte Gehöfte. Sind sie überhaupt noch bewohnt? Der Volksbund hat ein Foto geschickt. Ein Haus. Davor sei Erichs Grab gewesen.
Wir haben zwar eine Adresse und auf dem Plan auch die Hausnummern eingezeichnet. Aber der Pfarrer hat jetzt schon mindestens 10 Leute gefragt und diese Straße ist nicht zu finden.
Vergessene Gräber. Keiner weiß mehr, wer hier liegt. Dass aber dieser alte Deutsche nach 70 Jahren wegen ihres Bruders herkommt, versteht anscheinend jeder. Erst recht die Frauen. Alle wollen helfen. Das Foto wird herumgereicht. Die Kompanie, hat der Erichs Kompaniechef weitergeschrieben, die Kompanie war im Angriff auf eine der Ortschaft vorgelagerten Anhöhe. Beim Vorgehen erhielt ihr Sohn Erich einen Kopfschuss und war sofort tot. Er hatte einen soldatisch schönen Tod. Lächelnd nickt Inge den Dorffrauen zu. Doch ihr Blick wandert weiter auf dem sandigen Weg. Bestimmt lag damals hoher Schnee. Eine vorgelagerte Anhöhe. Ist es dieser Hügel, der so sanft abfällt hinter uns?
Das ist schrecklich, wenn ich jetzt daran denke, wie alles überwuchert ist, alles seine Zeit gegangen ist und wie die Zeit, die Natur sich dann auch noch einmal darüber wälzt, über diese Geschichte.
Auf der Rückfahrt ist der Himmel plötzlich schwarz. Hagel prasselt aufs Autodach. Aus ihrer Karte schaut uns stumm eine Großmutter nach. Könnte sie unsere Reise machen? Nach Deutschland, zu einem Rotarmisten? Ihrem Vater? Ihrem Bruder? Ich schäme mich. Unser junger Übersetzer verdient im Philosophischen Institut der Akademie der Wissenschaften umgerechnet kaum 200 Euro. Nicht genug zum Leben. Locker kaufen wir ihm seine Tage ab. Auto mit Fahrer? Große Wohnung? Kein Problem.
Die Frau braucht dann die Nummer und Plan, um zu zeigen, wohin wir gehen sollen.
Die Kriegsgräberstätte Charkow. Erichs letzte Station. Eine Hügellandschaft am Stadtrand. Bis zum Horizont zivile Gräber. Ein bisschen wie Kraut und Rüben. Mittendrin jedoch 5 Hektar akkurate Rasenkante. Der deutsche Soldatenfriedhof. Hier arbeitet Svetlana, eine resolute Frau um die 40. In der kleinen Kapelle entfaltet Martin seinen Grabbelegungsplan. Beim Anblick von seinem Zollstock verkneift sich Svetlana nur mühsam das Grinsen.
Ein Meterstab aus Müllacker. Aus Müllacker, wo der Erich herkommt.
Draußen vor dem vorbildlich getrimmten Rasen hohe Steine, eng beschrieben mit Namen. Routiniert zirkeln Svetlana und ihr Gehilfe mit ihrem 50-Meter-Maßband die genaue Grablage aus. Block 6, Reihe 19, Grab 1409. Zur Markierung wird ein Holzkreuz in die Erde geschlagen.
6.1.1924. Hier ist der Name Erich Kauter.
Nachbereitung eines Krieges. Das Einsammeln der Helden. Heute noch. Knochenreste von 40.000 deutschen Soldaten werden schließlich in Charkow liegen. Martin legt ein paar Rosen vor das Holzkreuz hin.
Herr, es verlangt mich danach, vor dir meine Schwachheit zu bekennen. Wenn ich mich sicher glaube, kann mich schon ein leichter Windstoß samt all meiner Sicherheit zu Boden werfen. Nimm alle Unsicherheit von mir und stärke mein Leben.
Also das ist jetzt das Namensbuch nur von Charkow.
Am 4.6.2003 war hier jemand aus Australien auf dem Friedhof.
Jetzt habe ich den gefunden, den Ludwig Leicht.
Ja.
Der ist aus Ölbronn. Der liegt hier in einem Grab. Und zwar im Block 10.
In der Kapelle fotografiert Martin. Seit eine Zeitung über seine Reisepläne schrieb, sind Leute auf ihn zugekommen. Sie haben auch einen Verwandten hier und wollen ein Foto seines Namens auf den Steinen. Oder in einem der Namensbücher in der Kapelle. 38 dicke Bücher. 10.000 Seiten voller Namen. Ich blättere im Gästebuch des Friedhofs. 2 Dutzend Einträge jedes Jahr. Die meisten Besucher aus Westdeutschland. Viele kennen ihre Toten nicht mal persönlich. Jetzt können wir endlich Abschied nehmen, heißt es immer wieder. Svetlana will uns mitnehmen in die Stadt. Zum Abschied gehen die Kauters nochmal raus zu Erich. Ihre Rosen am Grab machen schon schlapp.
Vielleicht erholen sie sich heute Nacht wieder etwas.
Ich habe vergessen, vorhin ganz wichtige Grüße auszurichten. Die Frau Scheible war die Erste, die gesagt hat, grüßen Sie Ihren Erich auch von mir. Und die Liesl aus Hamm, die hat geheult am Telefon und hat gesagt, grüß den Erich, gell, grüß den Erich.
Zu mir hat sie das auch gesagt und ich habe da schon Grüße an ihn gesendet.
Tschüss, Erich.
Martin geht zum Auto. Inge klappt ihren Sonnenschirm zu und steht eine letzte Minute alleine draußen auf Block 6, Reihe 19. Am Ziel einer Reise, die noch zu unternehmen war.
Und der Kuckuck grüßt auch zum Ende noch einmal.
Auf der Rückfahrt halten wir an einer Gedenkstätte. Auch hier Namen auf Steinen. Igor und Aljoscha, Volodya und Boris. Für sie war es der große Vaterländische Krieg. Und auch ihnen legt Martin ein paar Rosen hin. Zu Füßen einer meterhohen Frau aus Stein. Sie trauert. Doch sie sieht dabei zornig aus. Entschlossen. Nicht ungefährlich.
Man macht eine Pilgerfahrt immer mit einem gewissen Ziel. Man sucht etwas. Mir ging es da wirklich auch darum, dass wir für den Erich und für andere da Abbitte leisten können. Dass wir vielleicht unser ganz kleines Steinchen zur Versöhnung beitragen. Unser Sandkörnchen.
Eine letzte Nacht im Liegewagen. Zurück nach Kiew. Schön, wie er mich die ganze Zeit umsorgt, hat Inge noch gesagt. Wie ich früher meine Kinder. Dann ist sie eingeschlafen.
Eines Tages hieß es, ja, der Erich wird von Stralsund aus zur Front fahren, an die Ostfront, und er wird durch unseren Bahnhof kommen. Und man sagte auch eine gewisse Zeit dazu, der Zug muss um die und die Zeit kommen. Da sind wir alle auf den Bahnhof gerannt. Und mein Vater, der gerade seinen Mittagsschlaf machte, weil Bäcker stehen ja zu ganz unmöglichen Zeiten nachts auf, und er stürzte aus dem Bett. Er hat sich da also im Gehen noch schnell angezogen und auf den Bahnhof. Und der Erich kam nicht durch.
Das Grab des Bruders, was Inge Kauter in der Ukraine sucht, von Michael Solotz. Sie hörten eine SWR-Produktion aus dem Jahr 2012.